Warum sind wir heute Morgen hier? Dass wir hier sind, zeigt ja eine starke Motivation. Und in diesem Jahr, wo wir uns gefühlt ja noch eine Stunde früher treffen und die Nacht noch kürzer war und der Schlaf noch weniger, musste die Motivation wirklich groß sein, herzukommen. Warum sind wir hier? Ist es die Lust, an etwas Außergewöhnlichem teilzuhaben? Eindrucksvoll sind die Handlungen dieser Nacht. Das Aufstehen zu nachtschlafender Zeit, das Fahren oder Gehen durch den noch ruhigen Ort, das Betreten der dunklen Kirche, das Beisammensein im Dunkel und in der Stille, das Fahren im Schweigen, das Licht, das ins Dunkel kommt und nach seine Kraft verbreitet, das Stehen im großen Kreis beim Abendmahl. Eindrucksvoll sind die Texte dieser Nacht, uralt und urbewegend. Von einem Gott, der spricht und handelt, vom Anfang allen Lebens, von der Freiheit, vom Licht, das ins tiefste Dunkel scheint, von dem einen Moment, der diese Welt auf Zeit und Ewigkeit verändert hat, von dir, von mir, von Jesus, von Macht und Ohnmacht. Ist es das, was wir wollen, etwas Besonderes erleben? Oder ist es das Bewusstsein, hier geht es um etwas Wichtiges? Oder eine ungeklärte Sehnsucht? Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie. Die Rede ist nicht von uns, sondern von den drei Frauen. Maria von Magdala, die Mutter des Jakobus und des Joses, und Salome. Erst am Freitag hörten wir von ihnen. Und es waren auch Frauen auf Golgatha, die von Ferne zuschauten. Unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus und Joses, und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten. Wie wir haben sich auch die drei aufgemacht, früh am Sonntagmorgen. Ist ihre Motivation dieselbe gewesen? Was ließ sie gehen so früh am Morgen? Wir wissen es. Die drei suchten Jesus. Bis zum letzten Moment waren sie bei ihm geblieben, waren nah, als er gekreuzigt wurde, und hielten aus, bis er starb. Alles, was sie erlebt hatten in den letzten Tagen, ist Begründung dafür, dass sie frühmorgens unterwegs waren. Es bewegt mich, von den Frauen zu lesen, von ihrer Treue, von ihrer Liebe zu Jesus, von dem Erkennen, hier ist ein Mensch, für den es sich lohnt, alles aufzugeben. Was kann es Schöneres geben, als Jesus nahe zu sein? Mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein, mit eigenen Augen zu sehen, wie er handelt und was er verändert. Sie waren dabei. Sie hatten erlebt, wie der kleine Mann Zachäus aufgeregt wie was von seinem Baum runterrutschte, als Jesus direkt unter ihm stehen blieb und ihn rief. Wie er vor Jesus auf den Boden plumpst, sich aufrappelt und Jesus in die Augen schaut und darin nichts liest, außer: Jetzt bin ich hier, bei dir, Zachäus. Mit dir muss ich heute sprechen. Lass uns klären, was in deinem Leben nicht stimmt. Die drei hatten gesehen, wie die Augen von Zachäus anfingen zu leuchten, wie er frei und aufrecht dastand, nachdem er mit Jesus gesprochen hatte. Ein ernstes Gespräch, ein ehrliches, ein notwendiges. Und sie hatten erlebt, wie dann gefeiert wurde. Die drei waren dabei, als Jesus das kleine Mädchen vom Tod auferweckt und es ihren Eltern zurückgegeben hatte. Lebendig. Mit wachen Augen, Locken seinem kindlichen Gesicht. Sie hatten die Tränen der Eltern gesehen, die ihr Glück gar nicht fassen konnten. Ihr Kind wurde ihnen ein zweites Mal geschenkt. Die Frauen waren tagtäglich dabei, wenn Jesus mit den Menschen sprach, voller Liebe. Wie er mit großer Geduld ihre Fragen beantwortete, Trost spendete und immer wieder voller Liebe von seinem Vater sprach. Und davon, wie es ist, sich bei Gott auf ewig zu Hause zu wissen. Die drei hatten erlebt, wie ein Mensch aussieht, wenn Jesus ihm ins Gesicht gesagt hatte, dir sind deine Sünden vergeben. Nichts kann es Schöneres geben, als Jesus nahe zu sein, mit ihm unterwegs zu sein und mit eigenen Augen zu sehen, wie er handelt und was er verändert. Und ich stelle mir vor, wie ihre Liebe zu Jesus mit jedem Tag ihres Lebens wuchs. Und dann das. Gefangennahme im dunklen Garten. Schwerter, Angst, Gerangel, Schrecken, Flucht. Die furchtbaren Bilder. Jesus blutig geschlagen, gedemütigt, ausgelacht, angespuckt. Die Nägel, der schwere Hammer, die Schreie, die Gewalt, das Blut, das Stöhnen. Der letzte Schrei und dann Todesstille. Die drei waren dabei, haben all das erlebt, all das mit angesehen. Sie kannten den liebevollen Blick Jesu. Sie hatten die Liebe gesehen in seinen Worten und seinem Handeln. Sie hatten gelebt mit der Liebe Jesu, die willkommen heißt, geduldig ist, aushält und treu ist. Sie hatten erlebt, wie gut es tut, in der Liebe Jesu zu leben. Und weil sie diese Liebe erlebt hatten, verabredeten sie sich, früh am Sonntagmorgen Jesus zu suchen. Ihm noch einmal, ein letztes Mal ihre Liebe zu zeigen. Das ist eine, ja, die wunderbarste Motivation für alles. Liebe. Die Liebe zu Jesus und die Liebe Jesu, die sie erlebt hatten. Und wenn die Liebe groß ist, ist es die Traurigkeit dann auch. Nie wieder werden sie Jesus sehen. Nie wieder mit Jesus sprechen. Nie wieder in seiner Nähe sein, nie wieder seine Stimme hören, nie wieder sein Lächeln sehen, nie wieder in seine Augen schauen, nie wieder. Jesus ist tot. Ich stelle mir vor, wie die drei Frauen sich am Abend mit nur wenigen Worten verabredet haben, morgen früh, so um 5. Da gehen wir zu ihm. Ob sie gut geschlafen haben? Überhaupt schlafen konnten? Die eine hat sich vielleicht von der einen auf die andere Seite gewälzt. Die andere wurde immer wieder wach in der Nacht. Und eine saß schlaflos am Fenster die Nacht über. Warten. Auf den Morgen. Die Augen müde vom Weinen, das Herz schwer und weh. Jesus ist tot. Und es tut so weh, weil die Liebe zu ihm nicht mit ihm gestorben ist. Wie passend wäre es, wenn dann da stehen würde, es schüttete aus Kübeln, als die Frauen sich frühmorgens auf den Weg machen. Das würde doch zur Situation passen. Stattdessen wird es fast ein bisschen romantisch. Und sie kamen zum Grab, als die Sonne gerade aufging. Sonnenaufgang. Fast so hübsch wie Sonnenuntergang. Der Himmel färbt sich rot, die Luft ist frisch, ein paar Vögel, die schon singen. Das tut richtig weh. Die Welt ist nicht stehen geblieben. Nein, sie dreht sich weiter. Es wird morgen, die Sonne geht auf, wie bitter. Und sei es nicht genug, Schmerz und Traurigkeit sind schon da, dann kommen auch noch ganz praktische Sorgen dazu. Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Denn der Stein war sehr groß. Der Stein. Groß und schwer wird er vor dem Eingang des Grabes liegen. Selbst zu dritt würden sie ihn nicht bewegen können. Schon interessant. Obwohl sie das wissen, gehen sie weiter. Als sei ihnen alles egal. Als hätten sie in ihrem Schmerz den Halt in der Tradition gesucht, eben festhalten an dem, was man so macht, wenn jemand gestorben ist. Auch wenn es nicht dazu kommen sollte, sie gehen trotzdem. Auch wenn sie ihn nicht bewegen können, besser darüber reden, als darüber, was sie wirklich bewegt. Denn Worte schaffen Wirklichkeit, so heißt es. Also reden sie über den schweren Stein, die nächste Sorge, die vor ihnen liegt, die nächste Last, die auf sie wartet. Aber als sie hinsahen, bemerkten sie, dass er schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Sie erschraken sehr. Er aber sagte zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Hier, seht die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, genau wie er es euch gesagt hat. Da verließen die Frauen die Grabkammer und flohen. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemand ein Wort. Solche Angst hatten sie. Ja, da kommt zur Traurigkeit, den Tränen und den Sorgen auch noch dieser Schreck dazu. Das Grab ist geöffnet. Im Grab liegt nicht der Leichnam Jesu, sondern dort sitzt ein unbekannter Mann, der ihnen zwar gute Worte sagt, die sie aber nicht verstehen und fassen können. Voller Schreck und Entsetzen rennen sie weg. Und sie reden mit niemandem über das, was ihnen an diesem Morgen geschehen ist. Ich selbst war erschrocken beim Vorbereiten der Predigt. Hier endete mal das Evangelium von Markus. Der letzte Satz war, sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemandem ein Wort. Solche Angst hatten sie. Ende. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemandem ein Wort. Solche Angst hatten sie. Was ist das für eine Osterbotschaft? Nichts von Marias Freude, als der auferstandene Jesus sie beim Namen nennt. Nichts von den brennenden Herzen der Emmaus-Jünger, die gar nicht schnell genug zurück nach Jerusalem rennen können, um allen anderen von ihrer Begegnung mit dem Auferstandenen zu berichten. Nicht mal was von Thomas, der erst nicht glauben kann und es dann aber doch tut, als er den Auferstandenen Jesus sieht und berührt. Sie zitterten vor Entsetzen und sagten niemandem ein Wort. Solche Angst hatten sie. Kurz hatte ich überlegt, auf ein anderes Evangelium umzuschwenken. Was ist das für eine Osterbotschaft? Für eine froh erwartungsvolle Ostergemeinde, wie wir sie sind, ist das doch eine Zumutung, oder? Dafür haben wir uns jetzt extra früh auf den Weg gemacht. Man möchte doch was Ermutigendes, was Fröhliches, was Schönes im Gottesdienst hören und an Ostern doch ganz besonders. Das hat sich damals wohl auch jemand gedacht. 10 weitere Verse werden später dem erschreckenden Schluss angefügt. Nachdem Jesus früh am Sonntag auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala, die er von 7 bösen Geistern befreit hatte. Sie gingen und berichteten es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und die jetzt trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus lebe, und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Danach zeigte sich Jesus in fremder Gestalt zwei von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten um und erzählten es den anderen, aber die glaubten ihnen auch nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den 11, während sie beim Essen waren. Er machte ihnen Vorwürfe, weil sie gezweifelt hatten und denen nicht glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Danach sagte er zu ihnen: Geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verloren gehen. Ich finde, auch durch die 10 Verse hat sich nicht viel geändert. Zum Entsetzen, der Furcht, dem Schreck, dem Zittern und Zagen, den Befürchtungen, den Sorgen und der Angst, den Tränen und dem Verlust kommen nun noch Unglaube, Zweifel und Vorwürfe dazu. Man kann sich ja schon fragen, warum diese Geschichte in der Bibel steht. Warum sie so in der Bibel steht. Alles, was den drei Frauen an diesem Morgen passiert, ist einfach jenseits aller Vorstellung, eine Zumutung, unerwartet, erschreckend. Vielleicht ist es genau das, was wir brauchen. Ein heiliges Erschrecken. Jahr für Jahr hören wir die frohe Osterbotschaft von Marias Freude, als der auferstandene Jesus sie beim Namen nennt. Von den brennenden Herzen der Emmausjünger, von Thomas, der nicht glauben kann und es dann aber doch tut. Jahr für Jahr sagen wir, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber rechnen wir damit, dass etwas passiert? Heute? Mit uns? In uns? Rechnen wir damit, dass wir eine Erfahrung machen, die neu ist? Eine Zumutung, unerwartet, ja vielleicht sogar erschreckend. Oder sind wir hier, um eine Geschichte zu hören, deren Ende wir schon kennen? Deren Ausgang wir vielleicht schon viele Male gehört, gelesen, gepredigt bekommen haben? Wie wollen wir denn von hier nach Hause gehen heute? Darf etwas passieren, mit dem wir nicht rechnen? Darf uns erschrecken, was Ostern bedeutet? Sind wir hier, weil wir Jesus suchen? Sind wir hier, weil wir die Hoffnung haben, Jesus zu finden? Wer Jesus sucht, ernst und ehrlich, kommt am heiligen Erschrecken nicht vorbei. Wer Jesus sucht, ernst und ehrlich, wird erleben und erfahren, dass Dinge anders, unerwartet, ja unglaublich ausgehen, weil Gott handelt. Ostern bedeutet, Gott sucht dich. Und es ist, wie es ist, was heute vor so vielen Jahren passierte und die Welt veränderte, passierte wegen dir und wegen mir. Hier ist, was Ostern bedeutet. Hier ist, was Jesus zu uns sagt, damit es Ostern werden kann, auch in uns. Jetzt bin ich hier, bei dir. Mit dir muss ich heute sprechen. Lass uns klären, was in deinem Leben nicht stimmt. Wie sehr wünsche ich dir, dass deine Augen leuchten, weil du wieder frei und aufrecht dastehen kannst. Wie wäre es, den Schreck heute zuzulassen? Dieser Tag hat mit dir zu tun. Ostern heißt, das Furchtbare an uns heranzulassen, die Fehler, die wir immer wieder machen, unsere Worte, die Menschen wehtun, das Erschrecken darüber, wozu wir fähig sind, das Wissen, dass Gott immer wieder nur eine kleine Rolle in unserem Leben spielen darf, das Erschrecken darüber, dass wir unser Herz an das Böse gewöhnt haben. Das Erschrecken darüber, dass unser Verhalten Jesus das Leben gekostet hat. Das Erschrecken darüber, es für möglich zu halten, dass wir morgen einfach so weitermachen wie bisher. Und das Staunen darüber, dass Jesus uns trotzdem liebt. Ostern bedeutet, mit Jesus über all das zu reden, den Gefühlen vor Jesus freien Lauf zu lassen und anders nach Hause zu gehen, als wir gekommen sind. Und nicht einfach weitermachen mit dem, was normal geworden ist. Ostern heißt, mich nachts nicht mehr von der einen auf die andere Seite zu wälzen, nicht immer wieder aufzuwachen, keine schlaflosen Nächte mehr verbringen, nicht mehr warten auf morgen, nicht mehr mit schwerem Herzen leben müssen. Ostern bedeutet, im eigenen Spiegel zu sehen, wie ein Mensch aussieht, wenn Jesus ihm ins Gesicht sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Ostern bedeutet, es gibt nichts Schöneres, als Jesus nahe zu sein, mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein, mit eigenen Augen zu sehen, wie er handelt und was er verändert. Ostern heißt Sonnenaufgang. Der Himmel färbt sich rot, die Luft ist frisch. Ein paar Vögel, die schon singen. Die Welt ist stehen geblieben für 3 Tage. Und sie dreht sich weiter. Es wird morgen. Jesus lebt und du auch. Wahrhaftig. Ich bete mit uns. Jesus, was soll ich dir sagen, heute an diesem Tag? Danke für den Moment des Erschreckens und danke, dass ich ihn in deiner Nähe erleben konnte. Du kennst mein Suchen nach Leben, nach Antworten, nach Liebe, meine Fragen und meine Lasten, meine Schuld und mein ganzes Wesen. Niemand kennt das Dunkel besser als du. Denn du bist mitten hineingegangen aus Sehnsucht nach mir. Danke für dein treues Suchen, für dein beständiges Lieben, für dein Aushalten und am Ziel festhalten. Dass ich das Ziel deiner Liebe bin, kann ich kaum begreifen, aber glauben will ich es. Und ich will dich heute bitten, nimm fort aus meinem Leben, was mich trennt von dir und von Menschen, und verändere mich. Ich will in deiner Wirklichkeit leben, glauben, dass jede Veränderung möglich ist mit dir. Ich will aufhören zu suchen und mich von dir finden lassen. Mein Herz soll sich erinnern an dich immer. Und Neues will ich erleben mit dir, das mein Herz füllt und meinen Glauben wachsen lässt. Ich brauche dich und ich will mit dir leben, anders als vorher. Danke für alles. Amen.